Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter.
Oh, ist das lecker.
Küchenfunk.
Hallo und herzlich willkommen zum Küchenfunk. Ich bin der Sven und heute mit mir dabei ist ein sehr, sehr ernster Christian.
Genau, ein sehr ernster Christian. Und der Martin.
Der Lustige.
Hallo, hier ist der Martin.
Okay.
Wo ist die Freude, Leute?
Haben wir die
Begrüßung? Nee, das war halt, glaube ich, 13. Folge. Da muss man einfach mal ein bisschen Respekt vor der Zahl haben. Weiß. Und jetzt geht's los.
Ist das heute unsere 13.?
Ja.
Krass, ey. Das sind ja jetzt fast schon 3 Monate, die wir senden, ne?
Das ist krass, oder?
Ja, und jede Woche was zu erzählen. Cool. Martin ist heute wieder da und wir haben Martin schon länger nicht mehr gehört und da würde ich gleich mal das Wort an Martin abgeben, weil Martin immer sehr viel unterwegs ist und Martin auch ganz, ganz tolle Sachen immer erlebt. Des Weiteren möchte ich heute das Martin-Trinkspiel einführen. Das heißt, jedes Mal, wenn ich Martin sage, müssen die Hörer einen kurzen trinken, sofern
ein Martini.
Ein Martini trinken, genau. Sofern sie denn möchten. Oder was sagst du dazu, Martin?
Die Leute wissen aber schon, wer ich bin und wer die Partyschlampe ist, oder? Nicht, dass die Leute denken, wir wären 2 Personen oder so.
Das wissen sie.
Weil du die ganze Zeit nur Martin sagst. Das irritiert die Leute inzwischen.
Okay, dann machen wir heute ein Patty-Schlampe.
Naja, aber
Essspiel. Ja. Jedes Mal, wenn ich Patty-Schlampe sage, müssen sie einen Burger essen, nicht? Patty-Schlampe?
Oder ein Pastis trinken.
Pastis.
Ja, genau.
Ja.
Okay. Du warst schon abseits der Dessertküche, da wo es richtig heiß ist am Wochenende, oder?
Ja, also so, es geht jetzt auf jeden Fall richtig los. Wir haben vorletzte Woche gegrillt, gestern groß gegrillt. Und ja, es macht auf jeden Fall Spaß. Wir haben vorletzte Woche hatten wir ein Event, das war ein kleines Blogger-Treffen.
Zu dem wir nicht eingeladen waren?
Ja.
Ja.
Also ich habe es ja auch nicht veranstaltet. Und zwar
außerdem sind wir ja auch Podcaster, also du gehörst zu den coolen stimmt. Jungs und diese Blogger-Ding siehst da.
Nicht die Leute, die beides machen, nicht zufällig.
Wer hat da eingeladen?
Auf jeden Fall der Jochen von Viva Culinaria hat eingeladen. Und er macht ja auch Cocktail-Seminare, wo er mich auch schon oft versucht hat hinzukriegen. Ich schaff's leider nie meistens, weil es ein Samstag ist oder ein Freitag, wo ich dann auch mal gern woanders noch
hab kochen muss. Hab ich Zeit? Hat er mich noch nie gefragt?
Tja, also da können wir auch mal vielleicht zusammen hin.
Ja, er sieht dann immer, was ich auf Instagram an Bildern von Getränken poste. Ich glaube, der hat Angst.
Nee, glaube ich nicht. Aber er hat auch was zu dem... Also er war, glaube ich, ein bisschen neidisch auf dein Whisky-Tasting von Artberg.
Ja, hoffe ich doch.
Also, das fand er sehr gut. Und dann haben wir halt das Grillen mit dem Cocktails kombiniert und haben ein Barbecue gemacht. Und das soll ja auch noch die alte Barbecue-Schreibweise sein. Ne?
Man beachte das Wortspiel aus Bar und BQ, ne?
Tja. Und dann war von der Männer-Kochrunde Blog der Lars noch dabei.
Der heißt auf Twitter, und, ist das der CS?
Nee, das ist der andere. Der heißt bei Twitter Mana-Kochrunde. Also er hat aus dem L kein AE gemacht, sondern ein A. Und dann war noch der Christian dabei. Das ist dieser CS 50 irgendwas. Ich glaube, seine Postleitzahl. Werden wir korrekt am linken. 50737 sehe ich gerade. Ja, und der war mit seinem Gendarino-Blog quasi vertreten.
Ach, der hat auch einen Blog, das habe ich schon nie mitgekriegt.
Ja, ist ein bisschen kleiner ich krieg von ihm nicht so oft von WordPress E-Mails wie von dir. Bei dir kommen ja jede Woche 3-4 Posts teilweise raus.
Ah, so viel sind's nicht. Mal,
ja, du nimmst an so vielen Kochkursen teil und so und Workshops oder so, kommt mir immer so ein bisschen vor.
Hallo, das koche ich alles selber. Ich war schon ewig nicht mehr bei einem Kochkurs.
Du brauchst, also das ist jetzt ernsthaft, Christian. Das ist nichts, wofür man sich schämen muss.
Ja, ich weiß, ich habe jetzt den Sven, meinen Podfaser, und der
Faser.
Faser. Und der erzählt mir so viel übers Kochen, dass ich das komplett einsparen konnte mit dem Kochkursen.
Also wir haben ein Ladekabel aus 3 Teilen und einer Faser.
Podfaser. Naja,
ja. Und auf jeden Fall, wir waren eigentlich 4 Leute. Es war so geplant, glaube ich, nur zu zweit. Und dann fragte er, ja, kommt noch jemand dazu? Und dann zu dritt. Haben wir gesagt, unsere Familie kommt auch noch mit. Und dann hat er gesagt, da kommt noch jemand anderes. Und am Ende waren es dann irgendwie, glaube ich, 16 Leute. Und das Prinzip war zuerst, wir wollten eine Sache grillen und speziell marinieren oder etwas mit Alkohol in dieser Sache mit reingeben und in einem anderen Gang nochmal das Gleiche machen. Also zum Beispiel sollte es ein Biergelee zum Rind geben, ne? Irgendwie sollte es dann aber auch ein Biercocktail geben in den Ganzen. Und ich hatte das ein bisschen so nicht so mit ganz Wohlgefallen gesehen und habe ihm das auch so geschrieben, weil es dann irgendwas wiederholt und so. Man kennt das ja so als Köche, dass so, man sowas nie machen darf in einer Menüreihenfolge. Und am Ende war es dann so, er hat so grundlegende Sachen vorgegeben. Einer macht Rind, einer macht Fisch und einer macht halt die Beilage und er hat dann die Cocktails dazu vorgeschlagen. Und dann war ganz cool, weil vor allen Dingen, das waren wirklich Dinge, die man nicht unbedingt jeden Tag so auf dem Grill sieht. Ich kann das mal kurz erzählen. Also er hat die Cocktails dazu gemacht, begleitend, ne? Die Vorspeise hat er gemacht und das war ein Würstchen, die hat er im Weinsud gekocht auf dem Grill. Also so sieden lassen quasi.
Würstchen kochen?
Ja, so sieden lassen im Weinsud, ne? Total geil, ne? Und danach nämlich gegrillt. Und die haben dann auch viel mehr karamellisiert. Also das war schon ein super Erlebnis.
Ey, das wollte ich gerade ansprechen. Ich war mir nicht mehr sicher, wo ich das Bild gesehen habe. Da hat irgendwer Bratwürstchen mariniert. Ich hatte das im Kopf, dass das vom Heiko Kanzler war. Aber überhaupt auf die Idee zu kommen, eine Bratwurst nochmal in überhaupt irgendwas zu marinieren, ist ja schon mal geil. Ne?
Man muss auch dazu sagen, es waren frische Bratwurst. Es war jetzt nicht so eine Gebrühwurst. Ne?
Nee, dann war das nicht das von euch. Dann habe ich das echt von. Dann muss das der Heiko Kanzler gewesen sein. Wenn du so eine fertig gebrühte nimmst, kannst du ja auch so ein bisschen einstechen, vielleicht, würde ich jetzt mal sagen. Und dann, was weiß ich, zum Beispiel in Apfel oder an Ananassaft und dann eine Currywurst davon machen. Ich glaube, dass das ziemlich geil ist und auch ein ziemlich cooler Gag, wenn die Leute dann merken, hey, was ist denn mit dieser Bratwurst los? Wenn du da reinbeißt.
Ja, wobei, dann ist natürlich selber füllen auch vielleicht geil. Weil zum Beispiel, ich habe jetzt am Wochenende mir auch Schafsdarm bestellt. Aber dazu kann ich noch nichts sagen, weil das sind Sachen, die in der Meisterschaft dann später vorkommen werden. Ganz geheim noch. Ja, der zweite Gang. Schafsdarm?
Schafsdarm.
Ja, ist es schon Spoiler genug. Ja, auf jeden Fall, dann hat der Lars von der Männerkochrunde Lachsfilet auf der Zederholzplanke gemacht.
Ah, das habe ich auch gesehen. Die werden gewässert, die Planken, ne?
Ja, genau, ne? Und das Geile ist, ich habe nur gehört, er bringt Lachs mit. Und am gleichen Tag, wo der Event war, dachte ich mir so, boah, ich habe da irgendwas von diesem Zedernholz gelesen. Das wäre total geil, wenn wir das damit machen. Und das war aber irgendwie viel zu spontan, das da irgendwie noch zu organisieren. Und er hat es dabei gehabt. Das war das Geile.
Aber jetzt erklär mir mal, was daran geil ist, beziehungsweise auch, warum du das wässerst.
Also es wird gewässert, damit es einfach nicht so schnell verbrennt. Und wenn die halt, du musst 2-3 Stunden vorher wässern, diese Planke, dann legst du den Lachs da drauf und es fängt an zu quallen, das Holz. Und du kannst 5 bis 6 Mal benutzen, dann ist es durch. Das ist so, ich weiß nicht, so 5 mm dick, 6 mm dick. Und dadurch hast du dann einen rauchigen Geschmack und das Zedernholz soll dann, ich weiß nicht, einen Apfel- oder ein Kirscharoma mit reinbringen. Ne? Was mir dann nicht so gut gefallen hat, muss ich ehrlich sagen, der Lachs muss dann auf dem Grill 25 bis 30 Minuten, glaube ich, waren das drauf sein. Und der Lachs ist dann, also ich esse, wenn ich mal Lachs esse, dann gerne so super auf den Punkt. Ne?
Ja. Mhm. Don't try this with a Spanplatte.
Ist der ein Motto, oder wie, hast du gerade gegoogelt? Oder?
Nee, das war gerade nur so ein Gedanke, wenn du das falsche Holz nimmst.
Ich glaube, zu geil, Alter. Danke. Das war echt ein zu geiler Spruch.
Wenn du das jetzt machst, also du wässerst das Holz und legst dann das Holz auf den Grill und auf das Holz kommt dann der Lachs.
Ja, eine ganze Lachsseite war in dem Fall da drauf.
Ja, aber du machst das Holz zwischen Grill und Lachs, ja?
Ja, genau. Ist also, dass quasi die Kohle unter dem Lachs liegt, obwohl ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das
unter dem Holz.
Ja, genau. Und ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob er es direkt oder indirekt gemacht hat, aber ich glaube, das spielt bei dem eigentlich schon fast keine Rolle. Nur weil, wenn es direkt hast, dann qualmt das Holz wahrscheinlich mehr. Und er hat, was er cool gemacht hat, er hat das entgegengesteuert, dass der Lachs halbwegs so trocken schmeckt, indem er so eine Art Schlemmerkruste drauf gemacht hat. Ihr kennt ja diese Bordelaise-Schlemmerkruste. Ne? Und das hat er aber dann selber gemacht. Er hat das Gemüse auch vor Ort noch selber geschnibbelt und mit einem Gaskocher da die Kruste vorher schön gebräunt. Und die Kruste war ja wirklich lecker. Also das hat gut geschmeckt. Leider kam dann dieser Apfel-Zedern-Geschmack, was da kommen sollte, nicht durch.
Und das Ganze gart dann durch die Hitze, die durch das Holz noch durchgeht? Oder machst du das im Kugelgrill und machst hinzu?
Genau, im Kugelgrill, ne?
Alles klar.
Und da muss ich echt sagen, war es in der letzten oder vorletzten Folge, hast du irgendwas mit dem Kugelgrill geredet, dass du begeistert warst und dir das nachbauen willst?
Nee, was ich da gesagt habe, war, da ging es um Kugelgrill und der hat Spare Ribs da drin indirekt 90 Minuten gegrillt. Genau. Ja. Was ich mir nachbauen will, ist halt, was Smoker. Genau. Und zwar werde ich mir wahrscheinlich so einen günstigen Kochtopf kaufen, da ein Stück Glut reinlegen, das Räuchermehl drauf und dann oben drüber mit, was weiß ich, irgendeinem kleinen Gestell dann zum Beispiel die Tomaten oder ähnliche Sachen zum Räuchern.
Okay, also es geht gar nicht ums Garen, es geht nur ums Räuchern.
Da geht's nur um den Rauchgeschmack, genau.
Weil sonst hätte ich nämlich gesagt, was du bei der Kugel auf jeden Fall hast, was du mit einem Eimer nicht erreichen kannst, ist, dass diese Wärme ein bisschen rotiert, ne? Und dadurch quasi einen Umluftofeneffekt erstellt, ne? Und du brauchst auch keinen Webergrill für 180 Euro. Du kannst einen, wenn du für sowas brauchst, kannst du auch einen billigen kaufen für 40, 50 Euro.
Ja, den Kugelgrill, den er da auf dem Geburtstag hat, das war wohl einer aus dem Baumarkt für 100, der war auch echt ordentlich. Ja. Und das reicht echt dicke.
Ne? Ja.
Aber wenn ich jetzt durch Räuchern was garen will, dann habe ich auch noch einen Räucherofen hier bei Schwiegereltern zu stehen, den ich endlich mal abholen müsste.
Oh ja.
Aber mir geht's halt darum, dass ich einfach mal hier mit Rauchzutaten irgendwas machen kann. Ne? Gerade die Soße, die fand ich immer noch so ultra geil.
Die Barbecue-Soße von Martin.
Ja, und dann hast du vor allen Dingen auch nicht so eine Riesenrauchentwicklung, sondern kannst wirklich auch mal so ein kleines Stück irgendwas räuchern. Ja. Wenn du einen Räucherofen anmachst, da hast du natürlich schon extrem Geruchsbelästigung der Nachbarschaft für Rauch, der aufsteigt, und das dauert dann halt auch eine ganze Zeit, bis der warm ist. Und wenn du halt Tomaten oder vielleicht auch Eier, geräucherte Eier, sollen ja auch sehr geil schmecken.
Oh, geile Idee.
Also du kochst die fertig und hängst du dann eigentlich in kalten
mit Rauch. Schale?
Ja. Nee, warte mal. Da müsste ich jetzt, ich würde es, glaube ich, mal beides gleichzeitig ausprobieren.
Naja, auf jeden Fall, was du auch überlegen kannst, einfach kalt zu räuchern. Weil beim Kalträuchern brauchst du eigentlich nur eine Styroporbox oder sowas. Und dann machst du den Rauch rein und dann lässt das da mal eine Stunde mit drinne.
Ich will nicht Plastik und Rauch. Weißt du, dann kaufe ich mir für 15 Euro einen Topf und bohr da zwei Löcher rein. Echt.
Ja, aber von dem Plastik wirst du da nirgendwo was schmecken oder lösen, weil das ist ja kalter Rauch.
Allein die Vorstellung finde ich schon. Nein,
das ist eine Styropor-Thermobox.
Ernsthaft nicht. Also dann nehme ich. Nein, danke. Dann nehme ich ernsthaft. Nicht. Ja, da möchte ich nicht. Echt nicht. Ich habe einen anständigen Räucherofen. Ich kaufe mir einen 10-Euro-Topf. Gut ist.
Ja, ne, ist okay. Soll ich weitererzählen?
Ja, du warst bei dem Fisch hängen geblieben.
Ja, der Fisch war prima. Also für mich ein bisschen zu durch. Und der Geschmack kam nicht so ganz cool rüber.
Ach, Entschuldigung, gerade bei dem Fisch habe ich gerade noch eine Frage. Du legst das ja auf das Holz drauf. Musst du das Holz irgendwie noch einfetten oder so?
Das ist ja nass, ja, genau.
Ja, ich meine nur, dass der Fisch nicht dran klebt nachher. Ne?
Also da war ich gar nicht dabei, wo er den umgesetzt hat, muss ich jetzt mal so gestehen, weil ich habe in der Zeit schon meinen Gang vorbereitet. Und das wäre auch die nächste Sache, ne? Weil irgendwie waren alle Aufgaben verteilt und da gab es noch eine Sache, die wo keiner mehr wollte. Da stand Rind. Ne? Auf der einen Seite denkst du ja geil, ne? Also da kaufst du dir irgendwie ein schönes großes Stück Fleisch, ne? Machst indirekt oder so, ne? Über längere Zeit. Und da war aber noch nicht klar, dass da so, ich schätze mal, da waren 14 Leute insgesamt, Erwachsene, ne? Das war schon voll, ne? Das war noch nicht klar. Und dann dachte ich, so ein großes Stück Fleisch zu kaufen für 6, 7 Leute, ist ja auch blöd, ne? Und dann habe ich Rinderfilet besorgt.
Kostet ja nichts.
Das war ein argentinisches, das war jetzt hier nicht hier US-Beef für 90 Euro das Kilo. Und das war so eben halt so eine Gastronomiegröße, ein 5-6er war es, glaube ich, oder ein 4-5er. Das ist schon ein sehr, sehr großes, dickes Rinderfilet. Und
was heißt das? Entschuldigung, was heißt 4-5er?
Also es gibt einmal das 3-4er, das ist so normal die Größe, die du so als Endkunde quasi meistens kaufst. Und für die Gastronomie, ich meine, es waren 4-5er oder 5-6er. Und das ist die Pfundangabe, soweit ich das noch in Erinnerung habe. Also wenn du einen 3-4er kaufst, ist es 1,5 bis 2 Kilo schwer. Wenn du einen 4-5er holst, dann ist es 2 bis 2,5, ne? Mhm. Kilo schwer. Und dann musst du auch überlegen, du hast den Kopf dran, ne? Du hast die Spitze dran. Und normalerweise kannst du dann davon Spieße machen oder ja, ist halt schwierig. Kriege ich das Ding jetzt im Ganzen für die Leute, ne? Oder mariniere ich das? Oder und ich habe dann gedacht, so, ich war bei Steaks einfach braten links, rechts, ne? Fertig. Das war mir dann zu langweilig. Und ich habe überlegt, so, pippen wir das doch ein bisschen mit Bacon. Und was kann noch besser sein als nur Bacon? Butter.
Boah, Butter, Bacon da, und Rinderfilet.
Ja, und ich habe Bärlauchbutter genommen und habe das mit, also eine Tasche rein, also ich habe Steaks geschnitten, so 160er, 140er ungefähr, weil ist ja je nach Größe, eigentlich muss die Spitze ja komplett für was anderes verwenden. Und dann hast du eben halt unterschiedlich breite und dicke Steaks, ne? Was ich aber dachte, für die Garstufen, wenn ja jemand was anderes mag, kommt mir das sehr entgegen. Ne? Dann nehme ich erst die dünnen für die Leute, die eher durch wollen. Und dann habe ich eben halt das pariert, Steaks geschnitten, eine Tasche reingemacht und die gefrorene Kräuterbutter in Scheiben so reingedrückt. Ne? Und dann eine Scheibe Bacon außenrum gewickelt um das Steak, um das zu verbinden. Im Endeffekt hat sich dann herausgestellt, dass eine Scheibe gar nicht reicht. Habe ich zwei genommen. Und dann auf den Grill. Aber was dann mein Fehler ist, ne, ich habe die Kohle vorher kontrolliert, die war cool, ne, auf beiden Grills. Ich wollte die eigentlich nur direkt grillen. Und dann wurde ich aber, weil ich so lange gebraucht habe, um die ganzen Steaks fertig zu machen, ist die Temperatur runtergegangen. Es hat so gerade gereicht, so, um von einer Seite gut anzugrillen, von einer Seite, anderen Seite war ich schon unzufrieden. Aber dann stand daneben noch der Kugelgrill, der noch warm war, und dann dachte ich, ziehe ich die da einfach weiter. Ne? Und die Kohle war aber auch schon fast am Ende, dann waren die da drinnen und sie wurden nicht fertig. Und dann war der andere Grill aber schon wieder heiß in der Zeit, dann haben wir es da drauf gehauen und die ersten waren wirklich noch gut, aber ich glaube so die letzten 5, 6, die habe ich alle knallhart grau durchgehauen. Das war auch, ich habe mich sehr geärgert. Keinen ist das eigentlich wirklich aufgefallen, aber wenn man es noch selber kocht, ne, so, also keiner hat was gesagt, ne, oh, die sind irgendwie aber nicht mehr Medium oder so, aber ich war selber so angepisst, vor allem weil das, ich habe es gefroren gekauft. Man konnte durch Kräuterbutter und diese so ein gefrorenes Rinderfilet fühlt sich schon ein bisschen anders an. Ne?
Echt, gefrorenes Rinderfilet?
Ja, wie gesagt, man kann Geld nicht scheißen, ne? Und wenn man Rinderfilet kauft, ne, also, ne, okay, vielleicht, also so von der Konsistenz, beim Essen war es gut, auch wenn es leicht grau war, es war super zart, weil eigentlich habe ich da nicht so totgejagt durch die hohe Hitze, ne?
Ist denn die halt Butter nur, nicht.
Ja, auch, teilweise, aber es ist auch noch, es lässt viel Aroma auf jeden Fall noch mit drin. Und das war echt geil, ne? Und ich erzähle gleich von meinen anderen Events, wir müssen da echt mal, und glaube ich, jetzt muss ich mich beeilen. Weil da habe ich es noch besser dann gemacht.
Und was gab's da so zu essen, so als Beilage dazu? So neben dem ganzen Fleisch und Fisch?
Ja, irgendwie die Beilagen hatten wir ja nicht so wirklich geplant. Und der Christian hatte dann, hat sich ja so eher ein bisschen später angemeldet und hat dann gesagt, er macht was dazu. Und das war wirklich das Highlight. Die Beilage war das Highlight. Also das könnte man jetzt sagen, ist für die anderen Blogger peinlich, aber ist es nicht, weil es alles sehr, sehr gut war. Aber der hat Banane in Bacon gegrillt.
Das ist läuft unter Beilage?
Ich dachte ja,
jetzt Beilage.
Banane ist die Beilage.
So, ja, ich dachte jetzt irgendwas mit Salat oder Brot oder keine Ahnung.
Pass auf, da war nämlich Salat drin, Basilikum. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Ja,
in der Banane.
Rucola. Ja, Rucola hat er reingemacht. Und Basilikum.
Der hat das, glaube ich, um die Banane gewickelt und dann den Bacon. Ich habe das Bild, glaube ich, auch gesehen, ja, genau. auf Instagram. Das sah ziemlich cool aus. Vor allem, wenn du das dann aufschneidest, nur das Außen, diesen geilen, knusprigen, braunen Bacon, dann hast du so eine richtig schöne grüne Schicht und dann kommt erst die Banane.
Ach so, so ganz ja, fein, und, also die Kräuter und Rucola so um die Banane zuerst nochmal drum gewickelt, bevor der Bacon drum kam.
Ja, also praktisch würdest du den Bacon auf zum Beispiel auf Folie oder auf einer Arbeitsplatte auslegen. Folie ist am besten. Dann legst du die Kräuter drauf, dann die Banane drauf und ziehst das mit der Folie ne? Ja, flach zu dir hin, dass sich der Bacon um die Banane wickelt mit den Kräutern.
Hm. Ja, es war noch Cheddar-Käse dabei, fällt mir gerade auf.
Boah.
Und der Cheddar ist genau der richtige Käse. Und er hat es auch öfter vorher probiert, ne, und hat auch erzählt, er hat es mit anderen Käse probiert. Aber der Cheddar, so, der ist auch schon schön herzhaft. Also, das war eine Geschmackskomposition. Wirklich per Excellence. Also, das war sehr, sehr gut.
Das ist eine sehr geile Kombi, vor allen Dingen mit Banane, Bacon und Cheddar. Also, gerade diese drei. Boah, Komponenten sind allein schon geil.
Und was halt die Überraschung in dem Ganzen war der Basilikum, ne? Den hast du wirklich rausgeschmeckt und der hat dazu gepasst, ne? Also echt Wahnsinn, hat er echt gut gemacht.
Das kann also ich mir gut vorstellen. Das war quasi der Barbie-Clue an dem Grill-Event.
Ja, und es war ja eigentlich nur als Podcast, für den Grill-Podcast, den wir machen, geplant. Aber dadurch, dass so viele Leute da waren, haben wir gar nicht mehr aufgenommen. Und wir wollten da auch eigentlich nur mal ab und zu mal laufen lassen, um die Atmosphäre noch mit einzufangen. Das hat alles nicht geklappt, weil wir waren so viele Leute, haben sich auch alle neu kennengelernt. Man kennt das ja dann, da kommst du irgendwie zu so Sachen nicht.
Verstehst du jetzt, ja, ne? Wie war ja hier auch, als wir uns getroffen haben und dann auch die Hörertreffen, die wir jetzt gemacht haben, irgendwie du willst was aufnehmen und ich glaube, das Einfachste ist echt, lass es sein, weil du kommst nicht wirklich dazu und ist halt schwierig, ne? Vor allen Dingen, wenn du so eine Geräuschkulisse auch hast, dann nimmst du auf. Wir haben ja letztens auch aufgenommen hier bei uns zu Hause am Hörertreffen. Ja, und da saßen halt irgendwie 5 Leute und bestimmt 3 davon hatten das Handy an. Kannst halt vergessen, so eine Aufnahme.
Ja, ja, klar.
Ja, das sowieso dann, ja.
Was ich meine, wenn du, wie wir in der fetten Kuh waren, hast du ja auch diese ganzen Nebengeräusche von den Tischen. Es ist schon echt eine richtige Herausforderung für den Aufnahmeleiter, das auch noch so auszusteuern, dass es funktioniert und das ist dann, da musst du echt was drauf haben.
Ja, da müssen wir uns dann mal irgendwie Mikrofone, die ein bisschen gerichteter sind, vielleicht mitnehmen, 2 Stück und das reicht dann, ja. Aber gerade wenn du selber mit Leute triffst, ist es halt schwierig. Wie in einer fetten Kuh, da trefft ihr beide euch, ihr kennt euch, ihr könnt aufnehmen. Da sind es halt nur die Hintergrundgeräusche, ne?
Mhm. Haben wir denn da noch Feedback bekommen, wie das angekommen ist mit den Hintergrundgeräuschen?
War schon krass. Also
ja.
Müssen wir, wenn, nochmal mit dem Podfaser zusammen machen, der dann vielleicht seinen Zoom mitnimmt und dann ein bisschen was regelt.
Ja, weißt du, das Problem war dann nachher auch der zweite Teil der Aufnahme, der ging so gar nicht.
Ja, habe ich leider auch. Ich habe gedacht, wäre eine geile Idee, mein Meteor mitzunehmen. Ein Fail.
Ja, dann war das iPhone 5 besser, oder?
Ja.
Ja. Noch um abschließend was zu sagen, darf ich kurz sagen?
Nee, ganz kurz Event. Noch. Ja, okay. Weißt du, das Mikrofon im iPhone ist ja auch darauf ausgelegt, nur einen aufzunehmen, ne, und nimmt daher näher auf. Mhm. Das geht ja davon aus, dass überall um ihn rum Störgeräusche sind. Und das Meteor will ja möglichst viele aufnehmen. Das ist halt so. Und jetzt darf Martin die Petty-Schlampe weitermachen.
Ja, komm. Um den Barbecue-Event noch abschließend noch so den Deckel drauf zu geben, ne? Es gab noch einen Whisky Sour zum Rinderfilet, ne? Und wisst ihr, da kennt ihr ja diese Dekos manchmal auf Cocktails, ne? Hier, Marshmallows habe ich da drauf schon gesehen oder irgendwelche Fruchtspieße oder irgendwie sowas. Nein, wisst ihr, was es da drauf gab? Es gab Bacon auf dem Glas. Krosser Bacon.
So als, geil. Als ganze Scheibe kross drüber gelegt?
Ja, der hat die aber so kross gegrillt, aber auf dem Grill so, dass der schon so gebogen war, dass der oben drauf liegen bleibt, dass der Bacon nochmal so einen U-Turn macht. Ja, oh, und das war so geil, das war ein richtig geiler Whisky Sour und dann noch der Bacon dazu. Ah, das hat es abgerundet.
Ihr wart doch wahrscheinlich rotzevoll, ihr konntet gar nicht mehr aufnehmen, wenn ihr die ganzen Cocktails gesoffen habt.
Irgendwie nicht. Also ich habe ja gesagt, ich fahre mit einem Taxi nach Hause. Ich komme gar nicht mit einem Auto, weil es ja Cocktails gibt. Und wir hatten so viel zu machen, zu tun da an dem Tag, haben so viel geredet und dann so 3-4 Cocktails und dann hast du auch nicht gesagt, boah, ich will mich hier volllaufen lassen. Hat auch ohne irgendwie, also ich kam nach Hause und habe mich eher nüchtern gefühlt.
Boah. Das macht aber die Gewöhnung bei dir, ne?
Boah, was soll das denn heißen?
Nix weiter.
Nix.
Apropos, wir müssen es nochmal sagen. Patty Schlamp und was hatten wir noch? Martin, genau. Also nur für die Leute, die das Trink- und Essspiel noch mitmachen, ne, Martin?
Das ist ja schon 2 kurze, nur weil du es nochmal erwähnt hast.
Ach, erzähl keinen Quatsch, Martin.
Martin, nee, das kannst du so nicht sagen.
Nee, Martin, also bitte, ne? Also wenn
ich schon Martin sage, dann aber auch bitte Patty Schlamp.
Okay, Martin, die Patty-Schlampe, aber das lass Martin bitte nicht hören, ne?
Also jetzt brauchen wir auch eigentlich gar nicht mehr weitermachen, weil die Hörer so rotzevoll sind, wie ich es an dem Abend jetzt geschafft habe.
Ja. Hier, habt ihr auch Dessert irgendwie gemacht?
Nee, dazu ist es da gar nicht gekommen. Also das war auch gar nicht eingeplant. Das ist auch so eine Sache mit Dessert grillen, finde ich sehr, sehr schwierig. Das ist ja auch bei den ganzen Meisterschaften, wir üben ja auch gerade hier für die Bergische Meisterschaft, ist Dessert gibt es nie eine Vorgabe, das ist dann immer Freestyle oder Fantasie, irgendwas nennen die das dann immer, ne, und dann kannst du machen, was du willst. Und wir haben uns was ziemlich Geiles ausgedacht, entweder kommst du aber bei der Jury ein bisschen so als Fauxpas an oder so, dass sie denken, also, was machen die denn da, oder die finden es genial, also wir gehen da schon auf Risiko.
Ja. Aber nicht zu viel verraten. Hast du denn, Sven, ein paar Desserts für den Grill? Hast du schon mal was gemacht?
Ja. Nee, weißt du, ich bin ja der klassische Techniker, möchte ich es mal bezeichnen. Ja, es gibt für mich eigentlich beim Dessert keinen Vorteil, wenn ich das auf dem Grill mache. Ich verstehe, warum Leute das machen wollen. Das ist ja auch eine Herausforderung, Dessert auf dem Grill zu machen. Aber Sinn macht es nicht wirklich, oder?
Ich habe jetzt schon mal Banane aufgeschnitten, also die Schale aufgeschnitten, Schokolade reingesteckt und die mal gegrillt. War eigentlich nett, also hätte man vielleicht auch in einem Backofen machen können oder so, aber hatte sowas. Oder kann ich mir auch gut vorstellen, Pfirsiche oder sowas schön angrillen, Ananas, Früchte vom Grill, finde ich, hast du halt nicht aus dem Backofen oder so geil, oder?
Ja, aber was macht das so geil? Gibt es wirklich vom Grillen her so ein Aroma oder ist das der optische Effekt?
Also ich denke, Optik spielt auf jeden Fall mit rein. Also gegart kannst du eine Ananas ja auch in der Pfanne mit Butter oder mit. Es ist jetzt vom Garen her vielleicht nicht unbedingt so das Highlight, aber ich denke gerade die Optik ist geil. So ein schöner Grillstreifen auf einem Pfirsich, finde ich geil. Ein Vanilleeis oben drauf setzen, kann ich mir einfach gut vorstellen.
Was ich mir da gut vorstellen könnte, wäre vielleicht Obst mariniert mit Limette und ein bisschen Zucker, aber verhältnismäßig so, dass du nachher vielleicht so eine Art Sirup drauf hast auf dem Obst, was vielleicht beim Grillen ein bisschen karamellisiert.
Ist auch eine Idee.
Weiß ich nicht, ob das klappt, aber das kann ich mir vorstellen. Kannst ja vielleicht noch ein bisschen Minze mit reinmachen, ganz fein püriert. Wie gesagt, das ist nicht so mein Ding. Ich bin dann eher für geil Fleisch grillen.
Ja, klar.
Ja, vor allen Dingen, ich finde es zum Beispiel viel cooler, frische Früchte da zu haben, wie eine Wassermelone, die sogar vielleicht noch ein bisschen kalt ist, und was Erfrischendes dabei noch irgendwie mit reinzubringen.
Das war klar, dass der Martin da lieber eine Wassermelone stehen hat, die man schön mit Wodka volllaufen lassen kann.
Der Martin?
Als ob ich das schon mal gemacht hätte.
Niemals.
Da erinnere ich mich an ein Sommerfest. Naja, egal. Auf jeden Fall.
Damals im Ferienlager.
Aber wenn man jetzt Bier dazu trinkt, dann ist das auch immer mit einem Dessert sehr schwierig, finde ich. Und dann trinkt man, isst man dann voll auch keine Wassermelone mehr. Dann nimmt man sich lieber noch ein Rippchen, oder?
Also also jetzt ernsthaft, zum Dessert-Rippchen finde ich auch besser beim Grillen.
Ja, ich bin dann auch eher am Fleisch, bis nichts mehr reingeht.
Ja. Vor allem, wenn du dann nachher, ich grill ja gerne mit so einem Topf oder irgendeinem Behälter, wo ich das dann drinne sammel, damit das Fleisch dann, gerade Geflügel, auch nochmal schön nachziehen kann. Und wenn du dann da drinne vielleicht noch ein paar Rippchen vergessen hast, ne, die dann da so 3 Stunden drinne lagen und so bei der Resthitze echt so in die Richtung annähernd irgendwie an Pulled Pork gehen könnten, ja, dann kannst du das ja echt so runterlutschen. Das ist, geh mir weg mit Obst, bitte.
Ja, muss doch auch für die Reformhaus fressen, muss man doch auch was bieten, oder nicht?
Das war jetzt extrem peinlich, das war ja jetzt nur nachgelabert, ne?
Es war die Überleitung.
Zu welchem
Überleitung?
Thema? Ich glaube, Martin wollte nicht noch was zur Schneekoppe sagen.
Also meine Erfahrung, ich arbeite jetzt seit über 6 Jahren in der sechs Monate.
Martin
so lange kommt einem das schon vor.
Nee, ich wollte da nur zu erzählen. Nee. Martin wollte nichts zu Schneekoppe sagen, der wollte was zu einem Zuckerberg sagen. Ja, weißt du, so ein Zuckerhut, was er immer für ein ach, jetzt komme ich nicht drauf hier. Mann,
Feuerzangenbowle. Oh,
genau. Entschuldigung.
Feuerzangenbowle? Noch nie von gehört. Nee, aber auf jeden Fall.
Nicht, dass wir jemals eine Feuerzangenbowle in eine Melone haben laufen lassen.
Du bist aber echt kreativ, also. Du scheinst Bilder auf Instagram von mir miteinander zu kombinieren. Kann das sein?
Wie geil muss das sein? Du packst so einen Zuckerhut auf den Grill und unten in die Glut packst du die Melone.
Willst du das dann indirekt oder direkt grillen, ist halt die Frage.
Nee, ich glaube, ich würde, jetzt mal im Ernst, wäre das nicht eine Möglichkeit, wenn du irgendwie unten vielleicht eine Kürbisschale hast, ja, wo du dann nochmal so eine Melone reinmachst, wo du Obstsalat reinmachst und oben lässt du einen Zuckerhut in dieses Obst reintropfen?
Das wäre eine Möglichkeit, ne?
Alter, dann macht auch Obst Spaß.
Das sollte man ausprobieren. Lass uns das schon mal notieren, falls wir uns mal sehen.
Ja, das machen wir definitiv.
Hörer treffen, irgendwas mit Feuerzangenbowle.
Und vor allem, wenn du dann vorher oben drüber noch Fleisch grillst, dass der Fleischsaft da auch rein...
Ja, okay.
Ja, aber ernsthaft, also da kriegst du bestimmt Megapunkte, wenn du irgendwie sowas hinkriegst. Könnte ich mir schon vorstellen.
Mit Sicherheit. Ich habe übrigens, wo wir bei Megapunkte sind, auch gestern mega gepunktet bei der Verwandtschaft.
Stimmt, da hast du auch ein großes Grillen gehabt, ne?
Ja, meine Schwiegermutter hat sich gewünscht, zu ihren 50. Dass ich grille. Und zuerst war die Sprache von 100 Leuten. Und jetzt waren es am Ende 40, 45 Leute zum Glück, sag ich mal, ne? Weil dann musste nicht irgendwie so 3 riesen Grillstationen anschleppen, dann reichen auch 2 Grillstationen. Ne? Und dann habe ich einen Kugelgrill da gehabt und einen Säulengrill. Und das ist auch immer die Frage des Budgets. Ne? Also ich glaube, am Ende sind wir so rausgekommen, wir sind unter 10 Euro pro Person gewesen mit Getränken.
Das ist gut.
Ne? Ja. Und beim Fleisch haben wir halt so ziemlich gemixt. Also ich habe Spare Ribs gemacht, Chicken Lollies, dann eine Bacon Bomb. Und, ja,
die habe ich gesehen auf Instagram. Das How-To-Video können wir dann noch verlinken.
Auf jeden Fall.
Oh ja. Und dann so als kleines Highlight, weil es gibt ja auch mal Leute, die wollen ein bisschen Rind oder irgendwie was Schickeres, habe ich Kalbsfilet gemacht. Auf der Art, wie ich es vorhin erklärt habe, allerdings mit Kräuterbutter innen drinne und Bacon außenrum. Ne? Und die sind ja noch viel kleiner, diese Medaillons vom Kalb. Und die hast du dann wirklich auf frisch viel Hitze einmal links, einmal rechts so geküsst und geschickt. Und das war auch für viele das Highlight des Abends.
Und läuft dann denn da die Butter nicht raus?
Das ist eben halt die Kunst. Das ist so, weißt du, das ist relativ dünn geschnitten. Und das ist wirklich so, dieses Teil besteht, glaube ich, aus 20% Butter, ja. Und der Bacon außenrum. Eine Baconscheibe, ne? Und das ist wirklich geil. Wirklich. Das ist zart, ne? Das ist noch rosa. Ne, und der knusprige Bacon außen, richtig, richtig geil. Das habe ich direkt über der Hitze gegrillt, ne? Das war echt der Hammer. Das war auch von dem Geburtstagskind und ein paar Frauen, ne, die mich sowieso alle an dem Tag geliebt haben, weil ich gegrillt habe, ne? Sehr, sehr gut. Ich habe auch ein paar Heiratsanträge bekommen, allerdings war der eindeutigste von einem Mann. Ja, und weil
der hat dich angepackt. Das ist Köln. Köln.
Apropos angepackt, ne?
Hat er dein Würstchen in den Mund genommen?
Also der ist dank mir dann später noch ins Krankenhaus gekommen mit Verdacht auf hier innerer Fasermuskelriss, irgendwie sowas. Wir haben noch ein bisschen Football später gespielt.
Oh,
und ich war der Quarter weg, sag ich nur. Ja, ist noch nicht ganz raus. Der kommt jetzt ins MRT und
oh, du bist echt ein Tier, ey. Bei dem Geburtstag als Koch und dann machst du den Quarterback, ey.
Also Sagen wir mal so, ich war jetzt.
Martin ist so viel Fleisch, bei dem sind auch die Lollis aus Fleisch.
Stimmt, die hat's auch gemacht.
Ja, auch geile Idee. Ja.
Wie hießen die?
Also es waren Chicken Lollis, ne? Man kann, andere nennen die auch Chicken Trumps. Und das Coole ist halt, das sind so Hähnchenunterschenkel. Und da habe ich erst versucht, mit meinem Pariermesser die Sehnen durchzuschneiden, um diese Kuppel abzukriegen, ne? Am Knochenende quasi, ne? Und dann zieht sich beim Grillen das Fleisch automatisch runter. Aber ich habe auf dem YouTube-Kanal gesehen, dass das ein Typ mit einer Schere gemacht hat. Und ein Koch arbeitet, schneidet sein Fleisch dann nicht mit einer Schere. Aber das war wirklich nur Haut und Sehnen. Und das war mit einer Schere echt geil gemacht. Da war ich echt, also es hat zwar über eine Stunde gedauert, weil es 4,5 Kilo kleine Chicken-Lollis waren, ne? Aber das, die Arbeit hat sich wirklich gelohnt.
Dann schick mir mal den Link. Verlinken wir dann
ja.
Auch. Genau, und schick mir mal ein paar Chicken-Lollis.
Oh ja.
Und jetzt mal ohne Scheiß, ne? Die habe ich indirekt in der Kugel gegrillt, die haben über 2 Stunden gebraucht, ne? Die waren ja nicht groß, ne? Und die Leute, so, die so ganz voreingenommen rangegangen sind, dachten ja, gegrilltes Fleisch, ne? Die waren so begeistert davon, weil das war innen noch, sah fast so rosa aus wie Eisbein, ne? Aber es war auf jeden Fall gar, weil ich hatte auch ein Kernthermometer mit drin, ne? Die waren so pervers zart und saftig. Das war echt, also so indirekt grillen in so einer Kugel ist schon ein anderer Maßstab, also so richtig Barbecue machen, ne? Und dieser rauchige Geschmack, der davon kommt.
Was mir dabei einfällt und auch gerade bei dem, was ich eben gesagt habe, mit dem Fett vom Gegrillten in das Obst reinlaufen lassen, als wir hier jetzt auf dem Geburtstag waren und der die Rippchen gegrillt hat, hat der Barbecue-Bohnen gemacht.
Ah ja.
Ich habe das Rezept jetzt nicht im Kopf, aber auf jeden Fall sind halt Kidneybohnen drin, Tomate war drin, also als Mark oder als passierte Tomaten. Natürlich war Bacon, also Speckstreifen mit drin und Zwiebeln. Und du kochst das halt, dass es eigentlich fertig ist. Und das kochst du vor, dass es nachher kalt ist. Jetzt kommt nämlich das Geile, du packst das nachher in den Grill rein, an eine Stelle, wo du dann halt indirekt grillen willst. Und alles, was da an Fett von dem Fleisch runtertropft, macht dieses eine für sich ja schon fertige jetzt nochmal richtig geil. Also wenn du dann irgendwie Nackensteaks hast, du grillst die vielleicht scharf an und legst sie dann da an eine Seite, sodass sie nachziehen, weißt du, dieser ganze Safttropf da rein, du brauchst nichts anderes mehr für.
Ich habe eben noch, wo du sagst, Kalbsfilet umwickelt mit Speck, habe ich schon mal gemacht, Schweinefilet, Medaillons geschnitten, Tasche rein und dann mit Gorgonzola gefüllt und dann Bacon drum. Auch ein tierischer Renner.
Glaube ich dir gerne. Da würde ich sogar persönlich, glaube ich, noch mehr draufstehen. Wäre mir sowieso dann egal, dass es Kalb ist oder Schwein. Wenn da Gorgonzola drin ist, geil. Geschmacksbombe, ne?
Ja.
Das kann ich mir gut vorstellen. Du hast ja erzählt gerade, Sven, dass du so einen Eimer zum Warmhalten genommen hast, ne? Weil wir hatten was Cooles. Wir hatten so
nicht einen Eimer, einen Topf. Oder? Ein Topf.
Ja, so ein Topf, ja, genau. Was wir hatten, waren so 2 kleine Mini-Kugelgrille, wo wir so 3 Stücke Kohle reingetan haben und dann war es quasi wie ein Chevy. Das war auch sehr cool.
Ja, das hatte der, wo wir zum Grillen waren, hatte er auch. Aus Spanien hat er sich das mitgebracht. Ja. Das ist sowas wie so ein so eine Warmhalteplatte, wo du unten halt auch einfach 2 Stück Kohle reinlegst. Dann kommt das da drüber und da sind halt, das liegt auf den Stangen auf, sodass halt noch Luft an die Kohle rankommt. Und dann hält das halt locker einfach mal schön warm, die Platte, ne? Ist auch eine geile Sache.
Super praktisch, auf jeden Fall.
Ja.
Und du hast ja von den Spare Ribs erzählt, ne? Und die hatte ich dann auch auf jeden Fall im Programm. Und ich hatte ja in dem Grill-Podcast mit dem Tobi geredet, der bei der Deutschen Meisterschaft mit seinem Team gewonnen hat und Vize-Weltmeister wurde. Und der hat uns ein Rezept verraten. Das habe ich dann natürlich ausprobiert. Der hat trocken marinierten Tag vorher, ein paar Gewürze hatte ich nicht da, ich habe es aber dann variiert, ein bisschen was anderes genommen. Und der hat es auch so, wie du erzählt hast, in der Kugel gegart, auch 2 Stunden lang, ne? Und das Geile ist allerdings, oder er hat sogar 3 gemacht, ich habe es nur 2 gemacht, eine Alufolie genommen und ein Spare Rib reingelegt und dann Apfelsaft reingegossen. Und das kommt mega geil. Also dann wird das im Apfelsaft quasi gegart, noch weiter gegart und dann nimmst du es danach raus. Also wir haben es jetzt 20 Minuten drin gelassen, man soll es glaube ich 1 Stunde machen eigentlich. Ja, aber ich musste ja ein paar Mäuler stopfen, ne? Und habe es dann nochmal ganz schnell direkt gegrillt, ne? Und das war so pervers geil. Also ich glaube, ich habe noch nie so geile Spare Ribs gegessen. Und die waren super zart, ne? Das Fleisch fiel auch quasi vom Knochen. Und dieses Süßliche von dem Apfelsaft, ne? Da brauchst du keinen Honig, da brauchst du keine Barbecue-Soße. Wir hatten ja sowieso Soßen da stehen, ne? Für 50 Leute, wir haben nicht mal eine halbe Flasche Ketchup oder Senf oder Barbecue-Soße, irgendwas verbraucht. Ne? Weil die Leute das einfach so gegessen haben.
Ich hätte ja gerne echt mal so Rippchen, die, wenn du sie am Knochen hochheben willst, das Fleisch einfach auf dem Teller liegen bleibt. Das wäre mal was.
Das Problem hatte ich bei meinen Nackensteaks, weil ich hab's, da habe ich mich an deinem Rezept ein bisschen orientiert. Du hast es ja erzählt mit den Zwiebeln, ne? Und Bier. War doch mal was, ne?
Zwiebeln und Mineralwasser.
Genau, aber kannst du auch
Mineralwasser mit Bier
machen. Mit Bier
genau. Genau, das habe ich dann eben halt, habe ich versucht so, da habe ich noch Worcestersoße reingemacht, Zitronensäure. Habe ich irgendwie gelesen, dass es auch gut sein soll. Und dann noch ein paar andere Gewürze mit rein. Dann, weil es transportmäßig und kühlmäßig schwierig war, habe ich es einvakuumiert in der Lake. Und nach einem Tag die waren wirklich so, dass du schon im rohen Zustand mit der Hand einfach mit Daumen und Zeigefinger fast durchdrücken konntest, weil die so zart geworden sind. Aber noch nicht auseinandergefallen. Und ich hatte eine Kiwi gekauft, weil ich gedacht habe, wenn das nicht funktioniert, schmeiß eine Stunde vorher alles wieder zusammen und mach eine Kiwi rein. Brauchte ich nicht.
Nee, ne?
Supergeile Sache.
Das super geile so Sache. Heftig durch. Und vor allen Dingen, das glaubt man ja kaum. Ich meine, Zwiebeln, ja, die riechen streng und brennen in den Augen, aber was die alleine nur die Zwiebel schon an Aroma an das Fleisch gibt,
genau.
Das ist so ein Wahnsinn.
Also das ist echt eine geile Sache. Also das hat den Leuten auch gut geschmeckt. Und vor allen Dingen die Leute, die dann sagen, ah, so Nackensteak, Müll, ne? Also am Ende kamen da ein paar Leute zu mir, die gesagt haben, ja, die sind eigentlich so fimpschig mit dem Fleisch und wenn dann Sehne drin ist und Fett und so. Aber das ist durchgängig einfach nur geil gewesen.
Also ich bin ja selber immer noch so am Überlegen, weil ich ja im Kulinarikast gerne nochmal eine Gewürzfolge machen möchte. Wofür nimmt man welches Küchengewürz und so? Aber wenn du dir jetzt dann mal überlegst, so ey, lern von den Leuten, die halt ohne jegliches Gewürz, die vielleicht Salz nehmen, kochen, weil die wissen halt, wie du richtig geil Geschmack ohne sowas rankriegst. Guck dir mal, wie gesagt, allein dieses Zwiebel-Mineralwasser-Steak-Ding da an. Da fehlt gar nichts dran. Du hast so einen vollmundigen, breiten Geschmack. Ich finde, auch eine Bolognese oder... Wenn du eine Bolognese vernünftig kochst, du brauchst dann Gewürzen nichts außer Salz.
Ja. Hast du denn in der Lake schon das Salz reingemacht oder das Salz danach?
Nee, ich habe das Salz mit in die Lake reingemacht.
Genau, weil es gibt jetzt nämlich auch, ich glaube in England, das kommt aus England, dass die Leute ihre Steaks in gesalzenes Wasser einlegen, statt marinieren. Also das wirklich bestimmt, nur Wasser mit Salz.
Das ist bestimmt von mir rübergekommen, weil ich hier dieses Malzbierhähnchen mit dem Salz gemacht habe.
Und das soll wirklich besonders das Salz einfach ins Fleisch bringen, um den Geschmack rauszubringen. Und ich dachte mir die ganze Zeit, wenn du sowas machst, dann kommt dieses Fleischaroma raus. Aber das ist gar nicht so.
Das ist so geil. Weißt du, du hast einfach, wenn du jetzt zum Beispiel Geflügel isst, ja, und du salzt das oder würzt das irgendwie, dann hast du halt dieses ganze Gewürz obendrauf. Und nicht, dass das innen drinne lasch schmeckt, aber du merkst schon, dass das da ist ein Unterschied. Und wenn du das in einer Flüssigkeit, die du ordentlich gesalzen hast, also auf einen Liter Wasser würdest, ich glaube 1:4 ist das Mischverhältnis.
Boah.
250 Gramm Salz auf einen Liter Wasser. Dann, also jetzt nicht für die Nackensteaks.
Puh, ne, ich würde sagen.
Nee. Also ich habe das vom Räuchern habe ich das genommen. Wenn du jetzt Forellen räuchern willst, dann legst du die in einer gesättigten Salzlake ein. Das Mischverhältnis ist 1:4, 1 Liter Wasser, 250 Gramm Salz. Dann brauchen die, wenn das aufgetaute Fische sind, brauchen die eine Stunde. Und jetzt habe ich das ja mal mit Hühnerkeulen gemacht. Da ist Knochen, Geflügelfleisch ist fester, hat mehr Bindegewebe als Fisch. Das habe ich dann 4 Stunden mariniert. Länger darfst du es nicht, weil sonst wird es wahrscheinlich zu salzig. Aber das Geile ist einfach, du hast wirklich überall gleichmäßig diesen Salzgeschmack und das ist so fantastisch. Ich habe die Tage auch, was habe ich denn gekocht? Irgendwas habe ich gekocht und es war nicht genug gesalzen. Da habe ich dann Salz nochmal oben drauf gemacht. Das zieht ja nicht durch, ne? Gerade wenn du Kartoffeln hast oder du hast Nudeln. Aber es ist nochmal wieder ein ganz anderes Erlebnis, wenn du so einen Teil der Salzung beim Kochen schon machst und dann nachher obendrauf nochmal einen Rest. Damit kann man auch mal rumspielen. Mhm. Das ist ja das Gleiche, was du bei den T-Bones, bei den Porterhouse-Steaks gemacht hast, Christian. Dass du dann nachher halt die Salzflocken obendrauf machst, ist ja auch nochmal ein anderes Gefühl, als wenn du normales Salz nimmst.
Klar, die waren richtig schön crunchy und dadurch, dass sie auch im Mund nochmal nur gesplittert sind, wie gesagt, mal später salzen oder auch vorher und dann einziehen lassen. Ich denke, dass du wirklich verschiedene geile Ergebnisse mit erzielen kannst.
Ja, oder beides kombiniert, wie hier mit dem Knoblauch, ne? Ein Teil frischen Knoblauch, ein Teil gerösteten Knoblauch. Man kann mit so wenigen Zutaten so viel rumexperimentieren, was auch gar nicht teuer ist. Also gerade das mit dem Salz. Wir haben heute auch Nudeln gekocht und ich habe schon lange nicht mehr auf so einem Ceranfeld gekocht. Und das Wasser ist ziemlich stark ausgekühlt und es dauerte dann mit dem Kochen und irgendwie war das nicht ganz so prall. Und ich hatte halt eine Salzmühle in der Hand und habe Ewigkeiten nicht mehr mit einer Salzmühle gewürzt. Ja, es war viel zu wenig Salz am Wasser. Aber es war zumindest schon ein bisschen dran. So, und dann habe ich natürlich die Pasta auch nochmal nachträglich gewürzt. Und es ist, probiert das mal zu Hause aus, ihr lieben Zuhörer. Das ist ein Effekt, den man eben mal schnell auf die Schnelle machen kann. Und der einfach ganz anders ist, als wenn du die gleiche Menge Salz am Anfang reinmachst. Jetzt habe ich mich wiederholt, aber Redundanz ist nicht schlecht. Sollte man echt mal ausprobieren.
Was auch ein cooler Tipp ist, also das hat mir mein Zahnarzt erzählt, wo er gehört hat, ich mache was mit Rinderfilet. Wir unterhalten uns eigentlich nur das Fleisch und das mit den Zähnen passiert dann so nebenbei. Und wenn man das Rinderfilet also daumendick auf den Grill legt und dann das Salz drauf macht, auf der oberen Seite, dann lässt man das Rinderfilet so lange auf dem Grill liegen, bis also das Salz anfängt zu laufen, also Feuchtigkeit aufnimmt und anfängt so wegzufließen, dann ist genau der richtige Moment, das zu wenden und dann kann man oben noch ein paar geile so Salzflakes oder so drauf machen. Und das hat bei den Kalbsfilets auf jeden Fall gestern super gut geklappt. Also man muss da sowas ausprobieren. Man muss auch manchmal auf seinen Zahnarzt hören, wenn es ums Fleisch geht.
Genau, der weiß, wie es blutig geht.
Ja.
Der Metzger.
Zahnfleisch in Bacon und so.
Ja, ich benutze auch Bacon anstatt Zahnseide, ne?
Apropos Metzger, der schreibt gerade ein Buch über Metzgerei. Also passt sehr gut.
Der Zahnarzt.
Ja, also das ist sein Hobby. Der bestellt sich bei Metzgereien das Fleisch nach Hause, testet das alles und so und dann empfiehlt mir immer was. Das ist der mir letztens eine Mettwurst in die Hand gedrückt hat und ein so eine Art Ragout vom Rhönlamm. Weil ich das einfach mal probieren soll.
Ich stelle mir das gerade so geil vor, weißt du, diese ganze Zahnpasta-Werbung, wo die Leute mal einen Apfel beißen und auf einmal taucht Martin auf und beißt in so eine Mettwurst rein.
Wie oft gehst denn du zum Zahnarzt?
So aktuell jede 2 Wochen, also wo er auch so also im Schnitt, wo er in meinen Mund geguckt hat, hat er so gesagt, ah, okay, Konditoren und Kochgebiss. Hm? die sollen schon so einen schlechten Ruf haben. Naja, ist halt ein bisschen noch schwieriger alles, ne?
Martin geht dann nur zum Labern hin. Yeah. Der geht nicht wegen der
Talkshow. Genau. Auf Kasse geht der dahin,
ey. Genau. Geil.
Das Geile ist ja sowieso, der hat die ganze Zeit Spotify laufen, ne? Immer geile Musik, richtig laut auch. Und der hat im Wartezimmer dann keine Stühle, sondern so Leder-Couch-Garnituren, so, aber richtig gemütliche. Also das ist so ein bisschen so Wohnzimmer-Atmosphäre zaubert der rein.
Bistrotische und du kannst dir Essen bestellen.
die Mettwurst kann ich dort empfehlen, auf jeden Fall. mega cooler Typ.
Aber da gibt's wahrscheinlich nichts mit Knoblauch, ne?
Weiß ich nicht, habe ich auch noch nicht ausprobiert, vorher mal Knoblauch noch zu essen. Der wollte übrigens gestern auch zum Grillen kommen und wollte original Thüringer mitbringen, aber die hat er jetzt eingefroren, hat er erzählt.
Mhm. Und der hat einen Privatbesuch bei dir gemacht?
Nee, aber sowas kommt bestimmt demnächst zustande.
Kennt ihr The Dentist?
Nee, also ich habe schon von gehört, aber nicht geguckt.
Ja, der Film ist echt geisteskrank. Das ist dann so ein Metzger-Zahnarzt, der die Leute auf den Zahnarztstühlen umbringt. Also wer eine Zahnarztphobie hat, sollte sich diesen Film unbedingt mal anschauen. Der wird nicht geheilt.
wir könnten ja auch mal eine Filmempfehlung rausgeben. Es gibt ja auch schöne Filme übers Essen. Ja. Ich muss leider noch mal nachgucken, wie meiner heißt. Das spielt auf jeden Fall der Schauspieler mit, der bei Batman Two-Face gespielt hat. Fand ich einen ganz tollen Film. Suche ich noch mal raus. Ist leider irgendwie so eine Liebesgeschichte, aber der Kochteil da drin ist auch extrem cool. Also wirklich extrem cool.
Okay.
Könnt
okay.
ihr ja auch mal irgendwie was raussuchen, wenn ihr da irgendwas habt.
Wir haben jetzt noch nichts empfohlen, ne?
Nee. Hat der Christian denn eine Empfehlung?
Ich muss auch noch mal raussuchen. Das sind ja jetzt auch ein paar auch im Kino gewesen, hier mit dem Jean Reno und sowas, die dann ein bisschen, es ist nichts, was dich jetzt vom Kochen her weiterbringt, wobei bei dem mit Jean Reno Kochen ist Chefsache, fand ich einfach geil, wie sie die Molekularküche einfach so ein bisschen hops genommen haben. Hat den irgendwer gesehen?
Ja.
Nee, ich noch nicht.
Nee, musst du unbedingt mal machen. Also ist echt geil. Hast du also den Jean Reno als Basic-Koch, 2-3-Sterne-Koch, der dann irgendwie so ein bisschen aus dem Ruder läuft und nicht mehr genau weiß, wie er jetzt die Kritiker begeistern kann, und hat dann so ein Hobby-Hilfskoch. Ich meine, ist natürlich mein Traum, ein Hobby-Koch, der dann bei ihm anfängt und ein bisschen schnulzig in der Ebene, aber ich finde das einfach war eine schöne Idee, und die gehen dann halt auch in so ein Molekularrestaurant, und das wird völlig überspitzt, überzogen dargestellt und eigentlich schon ins Lächerliche gezogen. War schon also irgendwie ein bisschen schöner, witziger Film übers Kochen, finde ich.
Was man dazu echt sagen muss, dann, das wäre jetzt ein Spoiler, aber sagen wir so, manches, was man im Film sieht, ist in der Realität auf jeden Fall als Koch nicht machbar. Sagen wir mal so.
Ne? Aber war denn schon mal einer von euch molekular essen?
Nur in Auszügen. Also ich hatte mal...
das ist ja auch geil. Nur in Auszügen. Ach so, Sie haben einen Auszug von Erbsen gegessen. Ah.
Nein, wir waren in einem Restaurant mal in Holland, und über die hatte ich auch mal geschrieben. Die haben halt immer viel Neues ausprobiert und hatten dann immer Miss Bush einen Molekulargang, also einzelnes. Der Rest war halt normal. Das war ein Ei, ich glaube ein grünes Ei, so ein kleines, wie ein Wachtelei groß, was du halt im Mund genommen hast, dass es dann aufgeplatzt ist. Das war, also ich fand das tierisch geil. Ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, ein ganzes Menü davon zu essen, aber so meine Spielerei, so zum Amuse-Bouche oder sowas, war sehr interessant.
Was war das denn? War das irgendwie Gemüse oder war das ein echtes Ei jetzt?
Nee, das war eine Flüssigkeit, die war, ich glaube, es war fruchtig. Ich weiß nicht, ob es Melone war, knallgrün, außen fest, und du hast es in den Mund genommen, du hast mit der Zunge drauf und dann ist Patsche aufgespritzt und hat nur Flüssigkeit verteilt. Also von der Konsistenz her total spannend, weil du von außen, du konntest es auf einen Löffel nehmen, du hast halt nicht gesehen, dass es dann innen flüssig ist, du hast es in den Mund genommen und auf einmal macht es paff, und dann hast du auch direkt Geschmack gehabt. Also ich kann schon verstehen, dass dieses Molekularkochen total berauschend sein kann. Ich kann es mir einfach nur nicht vorstellen, so ein ganzes Menü davon zu essen. Ich finde so einen kleinen Highlight hier und da ist man nett, aber... Ja, das reicht mir dann eigentlich auch.
Also ich habe ja mal hier von dem Heiko Antonowitz was essen dürfen. Der hat Show gekocht auf einer kleinen Messe von unseren Lieferanten mit 2-3 anderen Leuten. Hat da so 4-5 feine Sachen gemacht. Das war wirklich auch gut. Aber ich glaube, es war vor allen Dingen gut, weil er auch schon damals sehr auf das Sous-Vide-Gar-Verfahren gesetzt hat. Was natürlich dann auch nochmal mehr hergemacht hat, so von dem Fleisch und der Zubereitung des Fleisches. Und da ist er jetzt nur noch auf Sous Vide hängen geblieben, glaube ich. Der macht jetzt Sous Vide Kochbücher. Vorher hat er molekulare Kochbücher, also über molekulare Kochen eben halt Kochbücher geschrieben. Und genauso wie du gerade gesagt hast, Christian, es gibt so ein paar Elemente, die man so übernehmen kann. Aber dieses ganze Aufgeblähte bei Molekularkochen, ne, diese ganzen Menüreihenfolgen, nur alles molekular, das macht mich nicht wirklich an.
Nee. Ich glaube, das kann einen auch ziemlich schnell dann überfordern. Wobei ich jetzt ehrlich sagen muss, ich habe noch nicht molekular wirklich gegessen. So ein bisschen was in die Richtung ging, war ja das, was wir im Hotel Bad Minden schon mal probiert haben. Das war schon sehr cool. Aber weißt du, da war es auch die entsprechende Menge. Du hast halt ein Mango-Sorbet mit einem so extrem geschmacksintensiven Kokosschaum gehabt. Da reicht halt diese eine... ja, künstliche Sache. Und die war eigentlich nicht künstlich, da waren schon natürliche Sachen drin, ne? Aber echt so ein Menü, da muss man sich, glaube ich, auch drauf einlassen können.
Ja, du hast halt zusätzlich noch eigentlich das Problem der Zusatzstoffe bei der ganzen Geschichte. Es gibt ja Menschen, die da irgendwann sehr also allergisch drauf reagieren können und das vielleicht auch im Vorfeld gar nicht so wissen. Du hast bei der Molekularküche halt Zusatzstoffe technisch echt viel Zeug drin. Das kannst du gut vertragen und das kannst du auch mal einen Abend essen. Es gibt halt Leute, die können damit überhaupt nicht umgehen. Und das ist halt dann das Gefährliche, dass du dann wirklich die Nacht am Klo hängst und nichts bei dir behältst, weil du das einfach nicht verträgst. Da gibt's ein sehr schönes Buch, In Teufels Küche von Jörg Zipprig. Der hat darüber geschrieben und auch diese Molekularküche einfach ein bisschen auseinandergenommen und diese Zusatzstoffe-Geschichte auch in der normalen Küche einfach mal ein bisschen angeprangert. Finde ich sehr interessant, wenn man sich damit mal beschäftigen möchte.
Abgesehen von gesundheitlichen Aspekten und so, prangere ich ja Zusatzstoffe in der Gastronomieküche sowieso an, weil es Beschiss am Handwerk ist.
Ja, genau.
Weißt du, du versuchst etwas vorzuspielen, was du halt nicht an Leistung erbracht hast.
Aber bei der molekularen Küche sind das ja auch manchmal einfach, man kann es nicht Zusatzstoffe nehmen, weil wenn du sagst, so bei einer handwerklich, also wenn was handwerklich gut gemacht ist, ist ja meistens ohne Zusatzstoffe. Aber wenn du molekulare Küche machst, musst du es halt mit diesen Stoffen machen, ne?
Ja, das ist was anderes. Ich meine das halt so in einer normalen Küche, ne? Malaka-Küche funktioniert halt nicht ohne die Sachen. Aber ich meine, das weißt du ja auch, wenn du die isst. Oder davon.
Ja, das stimmt, ja.
Davon solltest du ausgehen, weil das Zeug kostet halt auch ein bisschen mehr, weil man noch mehr für verlangen kann. Das wird jetzt nicht Hans Schmidt, der eine Bratwurst essen will, wird sich nicht auf einmal hier blauen Perlenkaviar bestellen mit einer grünen Nudel. Ja.
Ja, das Problem ist aber, ich denke, wir machen uns darüber Gedanken. Ich glaube nur, dass viele Besucher sich dessen am Anfang nicht so bewusst sind. Und das ist dann halt echt gefährlich. Die wissen, die stellen sich auch nicht die Frage, wie machen die Nudel grün? Die essen eine grüne Nudel und denken, wow.
Nee, ehrlich gesagt glaube ich schon, dass sie sich die Frage stellen, weil halt eine gewisse Hürde dazu ist, so viel Geld dafür auch auszugeben. Ja. Aber prinzipiell ist es natürlich immer schön, dann auch mal darauf hinzuweisen, wer molekular essen gehen will, sollte sich vielleicht vorher kurz damit mal beschäftigen.
Ich glaube, wer molekular essen will, kann kaum noch molekular essen, weil genau das, was wir beschrieben haben, die Leute sind dazu übergegangen, gar nicht mehr molekulare Menüs meistens zu machen, sondern nur noch so einen Teil der Elemente so von dem Molekularen mit einzubringen. Also ich habe es ja auch so gemacht, wo ich eben halt Sous-Chef in Betrieb war, wo wir nur Veranstaltungen hatten, zum Beispiel in der Vorspeise dann einen Drop von irgendwo etwas zu machen, ne, oder einen Schaum, irgendwie sowas die Richtung, ne? So Espumas sind ja so gesehen ja eigentlich auch schon meistens molekular.
Ne? Ja, gehört das schon zur molekularen Küche? Ich glaube nicht.
Ich denke auch, du hast halt Lachgas ist, glaube ich, für die fettigen Geschichten oder Mousse-Schokolade und sowas. Ich weiß nicht, ob es molekular wäre schon.
Verwechselst du jetzt Lachgas mit Stickstoff?
Das in den Siphons, ich habe den Namen N2-Gedön.
Ach so, ja doch.
Das ist Lachgas, ja.
Ja, genau. Ja, aber du machst ja auch Lecithin meistens noch mit rein.
Ja, aber Lecithin weiß ich nicht, ob man das schon als molekulare Küche bezeichnen kann. Ich meine, im Grunde genommen ist das Zeug, was im Eigelb drin ist.
Ist das dann aber Zusatzstoff oder nicht?
Wirst du...
Ich glaube nicht, dass du das nur am Zusatzstoff festmachen kannst, ob es molekulare Küche ist. weiß ich nicht, müsste man wirklich mal gucken.
Ist auch nicht deklarierungspflichtig, glaube ich, weil Lecithin ist ja auch ein Ei drin und anderen
Sachen. Ja, ist es dann, nur wenn es nicht deklarierungspflichtig ist, kein Zusatzstoff?
Das kann ich dir jetzt nicht sagen.
Ich finde, das ist ein sehr schwieriges Pflaster, auf dem man sich da bewegt.
Ja, aber was würde das denn jetzt für dich ändern, wenn es ein Zusatzstoff ist?
Ich finde, wenn du Leuten erzählst, oder das ist auch genau das gleiche mit Geschmacksverstärker, es ist kein Geschmacksverstärker drin und es ist Hefeextrakt drin, nur weil die Deklarationspflicht anders ist. Das ist ein Gesetz, was so lautet, damit irgendwer sich drum rummogelt. Das ist genau bei Zusatzstoffen, finde ich, das Gleiche. Wo hört's auf, wo fängt's an?
Ja, aber wir reden ja jetzt von einer Sache, die du ohne diesen Und, also du kannst zum Beispiel ein Espuma kannst du nicht unbedingt ohne Lecithin machen. Das ist ja keine Fuscherei am Handwerk.
Gut, aber dann ist halt die Frage, ob du es vom Ei richtig reinmachst oder.
Nee, du kannst ja nicht bei jedem Espuma Rohei mit reinmachen. Das funktioniert ja einfach nicht, weil du halt dann andere Sachen mit drin hast, die du gar nicht drin haben willst.
Ja, dann hast du zum Beispiel doch ein Espuma. Ist es dann vom Handwerk noch korrekt? Also du hast Zusatzstoffe trotzdem drin, weil du irgendwas so verwenden musst, wie es nicht gedacht war, ein Ei rein.
Könntest du es mit einem Rohei machen, wäre ich da auf deiner Seite, aber wenn du es nicht mit Rohei machen kannst, sondern nur mit dem Lecithin, ist es ja schon wieder was Eigenständiges.
Ja, und wenn du jetzt sagst, du kannst eine grüne Nudel nur mit dem und dem Zusatzstoff machen, ist es dann wieder legitim, weil du eine grüne Nudel haben willst?
Ja, dann ist es für mich zumindest keine Fuscherei am Handwerk. Weißt du, wenn ich eine grüne Nudel mit einem Auszug von einem Kraut machen kann oder bequem mit einem Farbstoff, dann ist es Fuscherei am Handwerk.
Okay,
wenn ich aber diesen Effekt nur durch diesen einen Stoff wirklich erzielen kann, dann ist es ja keine Fuscherei am Handwerk, weil es geht anders ja nicht.
Okay, wir haben wieder das Problem, dass ich aneinander vorbeirede, weil du hast recht, du bezeichnest ja Molekularküche nicht als Fusch am Handwerk.
Genau, genau.
Ich rede eher davon, Zusatzstoffe ja oder nein. Das ist also,
ich finde, Zusatzstoffe sollte man, wenn es geht, nicht nehmen.
Ja.
Nur halt deshalb in der
Molekularküche geht es nicht.
Genau. Ganz genau.
Ist aber trotzdem gutes Handwerk.
Ja, weil es ja kein Fusch am Handwerk ist, weil es anders nicht gehen würde. Trotzdem, klar, wer nicht auf Zusatzstoffe steht, sollte das dann natürlich meiden oder sich wirklich explizit informieren.
Jo.
Kann man so stehen lassen.
Und nur weil es ein Zusatzstoff ist, heißt das ja noch lange nicht, dass der beeinträchtigend oder irgendwie schlecht. Also Zusatzstoff möchte ich jetzt nicht unbedingt bewertend auffassen. Das könnte jetzt negativ klingen.
Ja, hast du auch recht.
Ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Fruchtkaviar machen will mit, wie heißen denn die? Algizon und Calciumlactat. Die beiden Sachen brauchst du da, glaube ich, für. Dann ist das, glaube ich, nichts, was gesundheitsbedenklich ist. Müsste ich auch noch mal genau nachgucken. Ich würde das Wort Zusatzstoff jetzt nicht unbedingt immer gleich negativ konnotieren. Wobei das, was du eben gesagt hast mit dem Hefeextrakt und so, da bin ich voll auf deiner Seite. Es gibt so viel tolle, natürliche Geschmacksverstärker, die man nehmen kann. Da möchte ich auch gerne noch mal eine ausgiebige Sendung drüber machen. Aber nehmen wir alleine mal Sellerie, Fett, Zucker und Alkohol und Salz, ja. Das sind halt alles auch Geschmacksverstärker. Aber das sind natürliche. In eine Brühe kommt Sellerie mit rein, einfach auch, um den Geschmack zu verstärken.
Mhm.
Ne? Aber ein Hefeextrakt, weißt du, das ist einfach Beschiss.
Ja. War das das Wort zum Sonntag?
Ja.
Und das muss ich auch gerade noch sagen. Weißt du, der Sellerie kann ja genauso gesundheitsschädlich sein, wenn du eine Allergie drauf hast.
Ja, das ist auch ein großes Problem.
Deshalb sollte man mit der Bewertung der Deklaration sollte man sich das auch nicht so einfach machen. Ja, weil aber es du, halt. Was denn, Martin?
Ja, aber du musst es ja auch so sehen, ne? Backpulver müsste ja dann auch ein Zusatzstoff sein. Nur das ist schon bei uns so alt eingekommen, so wenn jemand was backt, oder? Ich meine, ich bin ja nur eine Partyschlampe und kein Bäcker, aber.
Ja.
Aber das ist doch genau das Gleiche.
Also ich kann dir jetzt die Definition von Zusatzstoff nicht sagen und werde sie die Tage mal raussuchen. Dann können wir das da vielleicht nochmal grundlegender besprechen. Nur prinzipiell, nur weil es ein Zusatzstoff ist, heißt das nicht, dass natürliche Stoffe nicht auch. Erdnüsse. Eine Erdnuss ist tödlich für jemanden, der eine Allergie drauf hat. Und es ist ein natürliches Lebensmittel. Ne?
Klar, es ist halt immer das Problem, dass es auch draufstehen muss. Und ich denke auch gerade, worum es in diesem Buch in Teufels Küche ging, ist, dass halt in der Sterneküche halt nicht so viel ausgewiesen wird, was drin ist.
Ja, und das ist halt eine rechtliche Regelung. Jetzt habe ich die Tage dieses Foodwatch-Video gesehen, wo sie Lobbyisten versucht haben, oder haben versucht, also Foodwatch ist zu Lebensmittellobbyisten hingegangen und die sollten dem Reporter sagen, wie viel Zucker zum Beispiel in einem Fruchtzwerg drin ist. Problem ist, da stehen halt 100 Gramm Mengenangaben drauf. Und Foodwatch wollte halt wissen, wie viel Zucker ist in einem Fruchtzwerg.
Keine 100 Gramm.
Nee, fand ich nicht ganz in Ordnung, wie sie das angegangen sind, weil du brauchst halt diese 100 Gramm, um die Sachen untereinander vergleichen zu können.
Naja.
Ja, natürlich könnte man dann auch mit draufdrucken, wie viel denn in einem Becher drin sind. Und jetzt habe ich den Punkt, auf den ich einsteigen wollte, total vergessen. Was hast du eben nochmal gesagt?
Foodwatch, Lobbyisten fragen Zucker.
Ach, jetzt weiß ich es wieder, ausgewiesen, genau. Wenn ich jetzt zum Beispiel auf einen Pizzakarton gucke, und das wusste ich vorher auch nicht, weil ich meine Pizza eigentlich immer selber mache. Meine Freundin hat letztens mal fertige gekauft für mich zum Mittag. Da steht halt auch drauf, wie viel Salz drin sein soll. Ja, okay. Hat Foodwatch dann gesagt, das ist auch nicht richtig. Das ist irgendein anderer Wert, der da abgedruckt ist. Man müsste den mit 2,5 Mal nehmen. Und da denke ich mir, weißt du was, bei meinem Pizzabäcker steht auch nicht, wie viel Salz der nimmt. Und das, kann der das kann der Beste der Welt sein. Der weiß das auch nicht aus. Das ist alles ein schwieriges Thema und es hilft halt nichts. Man muss sich mit seinen Lebensmitteln einfach ein bisschen beschäftigen.
Das stimmt.
Das stimmt.
Das war jetzt das wirklich schönste Wort zum Sonntag heute.
Ja, und die Beschäftigung, dass die Spaß macht, na, das sehen wir ja eigentlich jede Woche, ne?
An uns dreien. Angefangen.
Mhm. Genau.
So sieht's aus.
Gut.
Dann würde ich sagen, haben wir die Leute heute genug gelangweilt. Ne, Martin?
Das sowieso.
Petty-Schlampe?
Schlampe, Martin?
Wer hat jetzt noch Hunger? Ich könnte diesen Burger essen.
Ja, also ich auch. Wo treffen wir uns?
Oh, ich bin total gesättigt von gestern. Zu viel Fleisch, glaub mir, Jungs.
Ey, ist das zum Kotzen? Ich war heute Morgen beim Bäcker und habe mir ein Milchbrötchen mehr mitgenommen, weil ich gerne mal mit den Milchbrötchen von unserem Bäcker einen Hamburger ausprobieren wollte. Und ich hatte ein ganzes Kilogramm frisches Rinderhackfleisch vom Fleischer zu Hause liegen und habe vergessen, mir für heute Abend ein Patty abzunehmen. jetzt habe ich das. Letztes Mal, als ich das machen wollte, haben mir die Kinder die Brötchen weggegessen. Ja? Heute habe ich extra noch geschimpft, lasst mir eins übrig, ich will davon einen Hamburger machen. Ja, jetzt ist kein Fleisch da.
Das ist ein Zeichen.
Genau.
Aber du bist auf jeden Fall auch auf dem Burger-Trip hängen geblieben, oder?
Nee, also ich komme so langsam ein bisschen runter und muss jetzt wieder andere Sachen machen, aber das mit dem Milchbrötchen, weil unser Bäcker wirklich ein extrem guter Bäcker ist, das wollte ich unbedingt nochmal ausprobieren.
Gut.
Okay, Jungs, ich danke euch für diese leckere Zeit und verabschiede mich von den Hörern. Wir haben euch alle ganz, ganz doll lieb und ihr seid der Antrieb für Leute wie uns, die solche Formate hier produzieren. Feedback, Kommentare, Flatterklicks natürlich auch, aber einfach mal so ein Zeichen, hey, ich finde das toll, scheiße, mega geil, bitte ankreuzen. Das ist immer schon mal toll, damit man auch weiß, andere Leute haben Spaß, wenn sie das hier hören. Und das letzte Wort heute hat, nachdem der Martin, also die Patty-Schlampe, sich verabschiedet, der Christian.
Ja, ich wünsche euch auch eine gute Nacht, wenn ihr das abends hören solltet. Und würde mich auch echt freuen, wenn ihr Kommentare da lasst. Das haben schon ein paar gemacht. Ich versuche immer zeitnah drauf zu antworten. Macht echt Spaß, von euch mal zu hören, wie ihr den ganzen Kram so seht. Macht's gut.
Genau, macht's gut. Wir freuen uns auf eure Kommentare. Tada.
Und kocht euch was Leckeres.
Bis dann.
Ciao. Ciao.
What shall we do with the drunken Christian? What shall we do with the drunken Martin? What shall we do with the drunken Sven early in the morning? Hooray and up she rises. Hooray and up she rises. Hooray and up she rises early in the morning.
Ja.
Bam! In die Fresse.
So ein richtiges Gesangstalent hier.
Ja, jetzt bin ich hier so ganz unvorbereitet. Ich habe hier gerade so mein USB-Netzteil von Apple in der Hand. Und wenn man das auseinandernimmt, dann hat man im Grunde genommen drei Teile. Man hat das Ding, was in die Steckdose kommt. Man hat den Konverter und man hat das Kabel. Und so ähnlich ist das ja auch bei uns im Küchenfunk. Wobei ich mir jetzt nicht im Klaren darüber bin, ob Christian die Steckdose ist oder nur das Kabel. Der Konverter, das bin auf jeden Fall ich, der Sven. Und heute mit dabei ist auf jeden Fall der Christian, der Leasch, der tolle Küchenjunge.
Genau, das bin ich. Ich bin gern das Kabel. Und am meisten am Arsch geht ja wahrscheinlich auch der Konverter. Deswegen gebe ich gerne weiter an den zweistängligen Martin von der Steckdose.
Martin ist doch gar nicht da. Jetzt hast du den ganzen Einstieg versaut. Martin ist doch gar nicht da.
Ach so,